Herzlich willkommen zurück bei den 20 Märchenminuten. Wir sind schon wieder an einem Sonntag. Es ist jetzt der 18. Mai. Es ist schon die 38. Folge der 20 Märchenminuten. Ich bin selber ein bisschen platt. Wie lange und wie viele Folgen, wie lange ich das schon mache und wie viele Folgen es schon gibt. Ich freue mich sehr darüber, dass es immer mehr Leute gibt, die mir zuhören mögen. Vielen herzlichen Dank dafür. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß und es macht mich ein bisschen stolz, dass so viele Menschen das offenbar schön finden. Dankeschön. Heute gibt es Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen. Wahrscheinlich wissen die meisten, dass die Geschichte, das Märchen von Andersen, von der kleinen Meerjungfrau, etwas anders ist als die Disney-Verfilmung Ariel. Aber deswegen ist es nicht weniger schön. Es ist deutlich melancholischer, bisschen herber, weniger Zucker. So ist das nun mal. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, jetzt geht's auch los. Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen. Weit draußen im Meer ist das Wasser so blau wie die Blätter der schönsten Kornblume und so klar wie das reinste Glas. Aber es ist sehr tief, tiefer als irgendein Ankertau reicht. Viele Kirchtürme müssten aufeinandergestellt werden, um vom Grund aus bis über das Wasser zu ragen. Da unten wohnt das Meervolk. Nun darf man aber nicht glauben, dass da nur der nackte weiße Sandgrund ist. Nein, dort wachsen die sonderbarsten Bäume und Pflanzen, deren Stiele und Blätter so geschmeidig sind, dass sie sich bei der geringsten Bewegung des Wassers rühren, gerade so, als wenn sie lebten. Alle Fische, kleine und große, huschen zwischen den Zweigen umher, so wie hier oben die Vögel in der Luft. An der allertiefsten Stelle liegt das Schloss des Meerkönigs. Die Mauern sind aus Korallen und die langen, spitzen Fenster aus dem allerklarsten Bernstein. Aber das Dach ist aus Muschelschalen, die sich öffnen und schließen, je nachdem, wie das Wasser strömt. Das sieht herrlich aus, denn in jeder liegen schimmernde Perlen. Eine einzige davon würde die Krone einer Königin aufs Herrlichste zieren. Der Meerkönig dort unten war seit vielen Jahren Witwer und seine alte Mutter führte ihm den Haushalt. Sie war eine kluge Frau, jedoch stolz auf ihren Adel. Deshalb ging sie mit 12 Austern am Schwanz. Die anderen Vornehmen durften nur 6 tragen. Aber sonst verdiente sie großes Lob, besonders weil sie die kleinen Meerprinzessinnen, ihre Enkelinnen, sehr lieb hatte. Es waren 6 schöne Kinder, aber die jüngste war die schönste von allen. Ihre Haut war so klar und zart wie ein Rosenblatt. Ihre Augen so blau wie der tiefste See. Aber ebenso wie alle anderen hatte sie keine Füße. Der Körper endete in einem Fischschwanz. Den ganzen langen Tag konnten sie unten im Schloss in den großen Sälen spielen, wo lebende Blumen aus den Wänden herauswuchsen. Die großen Bernsteinfenster wurden geöffnet und dann schwammen die Fische zu ihnen herein, ebenso wie bei uns die Schwalben hereinfliegen, wenn wir aufmachen. Aber die Fische schwammen gerade zu den kleinen Prinzessinnen hin, fraßen ihnen aus der Hand und ließen sich streicheln. Draußen vor dem Schloss war ein großer Garten mit feuerroten und dunkelblauen Bäumen. Die Früchte strahlten wie Gold und die Blumen wie brennendes Feuer, indem sie fortwährend Stängel und Blätter bewegten. Der Boden war der feinste Sand, aber blau wie Schwefelflammen. Über allem dort unten lag ein seltsam blauer Schimmer. Man mochte eher glauben, dass man hoch oben in der Luft stehe und nur Himmel über und unter sich sehe, als dass man auf dem Grunde des Meeres sei. Bei Windstille konnte man die Sonne erblicken. Sie schien eine Purpurblume zu sein, aus deren Kelch das ganze Licht entströmte. Jede von den kleinen Prinzessinnen hatte ihren kleinen Fleck im Garten, wo sie graben und pflanzen durfte, wie es ihr gefiel. Die eine gab ihrem Blumenfleck die Gestalt eines Walfisches. Einer anderen gefiel es besser, dass ihr Garten einer kleinen Meerjungfrau glich. Aber die Jüngste machte ihren ganz rund wie die Sonne und hatte nur Blumen, die rot wie diese leuchteten. Sie war ein seltsames Kind, still und nachdenklich. Und während die anderen Schwestern ihre Gärten mit den sonderbarsten Dingen schmückten, die sie von gestrandeten Schiffen erhalten hatten, wollte sie, außer den rosenroten Blumen, die der Sonne dort hoch oben glichen, nur eine schöne Marmorstatue haben. Das war ein hübscher Knabe, aus weißem, klarem Stein gehauen und bei der Strandung eines Schiffes hinunter auf den Meeresgrund gekommen. Sie pflanzte bei der Statue eine rosenrote Trauerweide. Die wuchs herrlich und ließ ihre frischen Zweige darüber hängen, gegen den blauen Sandgrund hinunter, auf dem die Schatten sich violett zeigten und ebenso wie die Zweige in Bewegung waren. Es sah aus, als ob Wipfel und Wurzeln spielten und einander küssten. Nichts bereitete ihr größere Freude, als von der Menschenwelt dort oben zu hören. Die alte Großmutter musste alles erzählen, was sie von Schiffen und Städten, Menschen und Tieren wusste. Besonders erschien es ihr merkwürdig schön, dass oben auf der Erde die Blumen dufteten. Das taten sie auf dem Grunde des Meeres nicht. Und dass die Wälder grün waren und dass die Fische, die man dort oben zwischen den Zweigen sah, so laut und wunderbar singen konnten, dass es eine Lust war. Es waren die kleinen Vögel, welche die Großmutter Fische nannte, denn sonst konnten die Prinzessinnen sie nicht verstehen, da sie ja noch keinen Vogel gesehen hatten.
»Wenn ihr euer 15. Jahr vollendet«, sagte die Großmutter, »dann sollt ihr die Erlaubnis bekommen, aus dem Meer emporzutauchen, im Mondschein auf den Klippen zu sitzen und die großen Schiffe zu sehen, die vorbeisegeln. Wälder und Städte sollt ihr sehen.«
Im kommenden Jahr ward die erste der Schwestern 15 Jahre alt. Aber die anderen, ja, die eine war immer ein Jahr jünger als die nächste, die jüngste von ihnen hatte also noch ganze 5 Jahre vor sich, bis sie vom Meeresgrund heraufsteigen und sehen durfte, wie es bei uns aussieht. Aber die erste versprach der anderen zu erzählen, was sie am ersten Tage gesehen und am schönsten gefunden hätte. Denn ihre Großmutter erzählte ihnen nicht genug. Es gab so vieles, worüber sie Auskunft haben wollten. Keine war so sehnsuchtsvoll wie die Jüngste. Ausgerechnet sie, die am längsten zu warten hatte und die so still und versonnen war. Manche Nacht stand sie am offenen Fenster und sah hinaus durch das dunkelblaue Wasser, in dem die Fische mit ihren Flossen und Schwänzen plätscherten. Mond und Sterne konnte sie sehen, freilich schienen sie ganz blass, aber sie sahen durch das Wasser viel größer aus als für unsere Augen. Glitt dann gleichsam eine schwarze Wolke unter ihnen dahin, dann wusste sie, dass es entweder ein Walfisch war, der über ihr schwamm, oder auch ein Schiff mit vielen Menschen. Die dachten sicher nicht daran,
dass eine schöne kleine Meerjungfrau hier unten stand und ihre weißen Hände gegen den Kiel emporstreckte. Endlich war die älteste Prinzessin 15 Jahre alt und durfte an die Meeresoberfläche hinaufsteigen. Als sie zurückkam, hatte sie hunderterlei Dinge zu erzählen, aber das Schönste, sagte sie, sei, im Mondschein auf einer Sandbank in der ruhigen See zu liegen und nahe der Küste die große Stadt zu sehen, wo die Lichter gleich 100 Sternen blinkten, die Musik und den Lärm und das Geräusch von Wagen und Menschen zu hören, die vielen Kirchtürme zu sehen und zu hören, wie die Glocken läuteten. Oh, wie horchte die jüngste Schwester auf. Gerade weil sie nicht dort hinauf durfte, sehnte sie sich am meisten nach all dem. Wenn sie fortan am Abend beim offenen Fenster stand und durch das dunkelblaue Wasser hinaufsah, dachte sie an die große Stadt mit all dem Lärm und Geräusch, und da schien es ihr, sie könne die Kirchenglocken bis zu sich herunterläuten hören. Im Jahr darauf durfte die zweite Schwester durch das Wasser hinaufsteigen und schwimmen, wohin sie wollte. Sie tauchte auf, just als die Sonne über den Horizont stieg. Und dieser Anblick, fand sie, war das Schönste. Der ganze Himmel habe ausgesehen wie Gold, sagte sie. Und die Wolken, ja, deren Schönheit vermochte sie nicht genug zu beschreiben. Rot und violett waren sie, über ihr dahingesegelt. Aber weit schneller als sie flog, einem langen weißen Schleier gleich, eine Schar von wilden Schwänen über das Wasser hin, wo die Sonne stand. Sie schwamm darauf zu, doch die Sonne versank und der Rosenschimmer erlosch auf der Meeresfläche und an den Wolken. Im Jahr danach kam die dritte Schwester hinauf. Sie war die kühnste von allen, deshalb schwamm sie einen breiten Fluss hinauf, der in das Meer mündete. Sie sah schöne grüne Hügel mit Weinranken. Schlösser und Bauernhöfe lugten zwischen prächtigen Wäldern hervor. Sie hörte, wie alle Vögel sangen, und die Sonne schien so warm, dass sie oft ins Wasser tauchen musste, um ihr brennendes Gesicht zu kühlen. In einer kleinen Bucht traf sie eine ganze Schar kleiner Menschenkinder. Völlig nackt liefen sie umher und plätscherten im Wasser. Sie wollte mit ihnen spielen, aber sie liefen erschrocken davon. Und es kam ein kleines, schwarzes Tier. Das war ein Hund. Sie hatte noch nie einen Hund gesehen. Der bellte sie so schrecklich an, dass sie Angst bekam und in die offene See zurückschwamm. Doch nie konnte sie die prächtigen Wälder vergessen, die grünen Hügel und die reizenden Kinder, die im Wasser schwimmen konnten, obwohl sie keinen Fischschwanz hatten. Die vierte Schwester war nicht so kühn. Sie blieb draußen, mitten auf dem wilden Meer, und erzählte, gerade dort sei das Schönste. Man sah nach allen Seiten viele Meilen weit, und der Himmel stand wie eine große gläserne Glocke darüber. Schiffe hatte sie gesehen, aber weit entfernt. Sie sahen aus wie Strandmöwen. Die lustigen Delfine hatten Purzelbäume geschlagen und die großen Walfische Wasser aus ihren Nasenlöchern in die Luft gespritzt, so dass es ausgesehen hatte wie 100 Springbrunnen ringsumher. Nun kam die Reihe an die fünfte Schwester. Ihr Geburtstag war gerade im Winter und daher sah sie, was die anderen das erste Mal nicht gesehen hatten. Die See nahm sich ganz grün aus und um sie her schwammen große Eisberge. Ein jeder sehe aus wie eine Perle, sagte sie, und sei doch weit größer als die Kirchtürme, die die Menschen bauten. Sie zeigten sich in den wunderlichsten Gestalten
und glitzerten wie Diamanten. Sie hatte sich auf einen der größten gesetzt und alle Segler kreuzten erschrocken um die Stelle herum, wo sie saß und den Wind mit ihrem langen Haar spielen ließ. Aber gegen Abend hatte sich der Himmel mit Wolken überzogen. Es blitzte und donnerte, während die schwarze See die großen Eisblöcke hoch emporhob und sie bei den grellen Blitzen aufleuchten ließ. Auf allen Schiffen raffte man die Segel. Es war eine Angst und ein Grauen. Doch sie saß ruhig auf ihrem schwimmenden Eisberg und sah den blauen Blitzstrahl im Zickzack in die schimmernde See niederfahren. Das erste Mal, wenn eine der Schwestern an die Oberfläche hinaufkam, war eine jede entzückt über das Neue und Schöne, das sie sah. Aber da sie nun als erwachsene Mädchen hinaufsteigen durften, wann sie wollten, wurde es ihnen gleichgültig. Sie sehnten sich wieder nach ihrem Daheim. Und nach Verlauf eines Monats sagten sie, dass es unten bei ihnen doch am allerschönsten sei und da sei man so gemütlich zu Hause. In mancher Abendstunde fassten die fünf Schwestern einander an den Händen und stiegen in einer Reihe an die Oberfläche hinauf. Schöne Stimmen hatten sie, schöner als irgendein Mensch. Und wenn dann ein Sturm heraufzog und sie annehmen konnten, dass Schiffe scheitern würden, schwammen sie vor den Schiffen her und sangen so herrlich davon, wie schön es auf dem Meeresgrund sei, und baten die Seeleute, sich nicht davor zu fürchten, da hinunterzukommen. Aber die Seeleute konnten ihre Worte nicht verstehen und glaubten, es sei der Sturm. Und sie bekamen auch die Schönheit dort unten nicht zu sehen. Denn wenn das Schiff sank, ertranken die Menschen und kamen nur als Tote zu des Meerkönigs Schloss. Wenn die Schwestern so des Abends Arm in Arm durch das Meer hinaufstiegen, da blieb die jüngste Schwester ganz allein zurück und sah ihnen nach und es war, als müsste sie weinen. Aber eine Meerjungfrau hat keine Tränen und so leidet sie viel mehr. Ach, wäre ich doch 15 Jahre alt, sagte sie. Ich weiß, dass ich die Welt dort oben und die Menschen, die auf ihr bauen und wohnen, recht lieb bekommen werde. Endlich kam der Tag, da auch sie 15 wurde.
Sieh, nun bist auch du erwachsen, sagte ihre Großmutter, die alte Königinwitwe. Komm nun, lass mich dich schmücken, gleich deinen anderen Schwestern.
Und sie setzte ihr einen Kranz von weißen Lilien auf das Haar. Aber jedes Blatt in der Blume war die Hälfte einer Perle. Und die Alte ließ 8 große Austern sich am Schwanz der Prinzessin festklemmen, um ihren hohen Rang anzuzeigen.
»Das tut so weh«, sagte die kleine Meerjungfrau.
»Ja, für Schönheit muss man leiden«, sagte die Alte.
»Oh«, sie hätte die ganze Pracht so gern von sich abgeschüttelt und den schweren Kranz abgelegt. Ihre roten Blumen im Garten kleideten sie viel besser. Aber sie wagte es doch nicht zu ändern.
»Leb wohl«,
sagte sie und stieg so leicht und klar wie eine Luftblase durch das Wasser empor. Die Sonne war gerade untergegangen, als sie den Kopf über das Wasser erhob. Aber alle Wolken leuchteten wie Rosen und Gold. Und mitten in der blassrosa Luft strahlte der Abendstern so hell und schön. Die Luft war mild und frisch und das Wasser war ganz ruhig. Da lag ein großes Schiff mit 3 Masten, nur ein einziges Segel war gehisst, denn es rührte sich kein Wind. Und ringsumher im Tauwerk und auf den Rahen saßen Matrosen.
Es ertönte Musik und Gesang. Und wie der Abend dunkler ward, wurden hunderte von bunten Lampen angezündet. Es sah aus, als wehten die Flaggen aller Nationen in der Luft. Die kleine Meerjungfrau schwamm dicht an das Kajütenfenster heran und jedes Mal, wenn das Wasser sie in die Höhe hob, konnte sie durch die spiegelklaren Fensterscheiben hineinsehen, wo so viele festlich geschmückte Menschen standen. Aber der Schönste war doch der junge Prinz mit den großen, schwarzen Augen. Er war sicher nicht viel über 16 Jahre alt. Es war sein Geburtstag und darum herrschte all diese Pracht. Die Matrosen tanzten auf dem Deck und als der junge Prinz zu ihnen hinaustrat, stiegen über 100 Raketen in die Luft auf. Sie leuchteten wie der helle Tag, sodass die kleine Meerjungfrau sehr erschrak und unter das Wasser tauchte. Aber sie streckte den Kopf bald wieder hervor und da war es, als ob alle Sterne des Himmels zu ihr herunterfielen. Nie hatte sie solche Feuerkünste gesehen. Große Sonnen surrten im Kreise, prächtige Feuerfische schwangen sich in die blaue Luft und das alles strahlte die stille, klare See wider. Auf dem Schiff selbst war es so hell, dass man jedes Tau sehen konnte und erst recht die Menschen. Oh, wie schön der junge Prinz doch war. Und er drückte den Leuten die Hände, lachte und lächelte, während die Musik in der herrlichen Nacht erklang. Es wurde spät, aber die kleine Meerjungfrau konnte ihre Augen nicht von dem Schiff und von dem schönen Prinzen abwenden. Die bunten Laternen wurden ausgelöscht. Die Raketen stiegen nicht mehr in die Luft. Es ertönten auch keine Kanonenschüsse mehr. Aber tief unten im Meer summte und brummte es. Sie saß unterdessen auf dem Wasser und schaukelte auf und nieder, so dass sie in die Kajüten hineinsehen konnte. Doch das Schiff glitt schneller dahin. Ein Segel nach dem anderen breitete sich aus. Jetzt gingen die Wellen stärker. Große Wolken zogen auf. Es blitzte in weiter Ferne. Oh, es würde ein schreckliches Unwetter werden. Deshalb zogen die Matrosen die Segel ein. Das große Schiff schaukelte in fliegender Eile auf der wilden See. Das Wasser türmte sich gleich großen schwarzen Bergen auf, die sich über die Masten werfen wollten. Aber das Schiff tauchte wie ein Schwan zwischen den hohen Wellen hinab und ließ sich wieder auf die getürmten Wasser hinaufheben. Das schien der kleinen Meerjungfrau eine lustige Fahrt zu sein. Aber das fanden die Seeleute nicht. Das Schiff knackte und krachte. Die dicken Planken bogen sich unter den gewaltigen Stößen, die die See dem Schiff versetzte. Der Mast brach mittendurch, als wäre er ein Rohr, und das Schiff legte sich auf die Seite, während das Wasser in den Rumpf eindrang. Jetzt sah die kleine Meerjungfrau, dass sie in Gefahr waren. Sie musste sich selbst vor Balken und Splittern in Acht nehmen, die auf dem Wasser trieben. Einen Augenblick war es so stockfinster, dass sie nichts mehr sehen konnte. Aber wenn es dann blitzte, wurde es wieder so hell, dass sie alle auf dem Schiff erkannte. Jeder half sich, so gut er konnte. Sie suchte besonders nach dem jungen Prinzen und sie sah ihn, als das Schiff zerbarst, in die tiefe See versinken. Im ersten Augenblick wurde sie ganz vergnügt, denn nun kam er zu ihr herunter. Doch dann fiel ihr ein, dass die Menschen im Wasser nicht leben konnten und dass er nicht anders als tot zu ihres Vaters Schloss hinunterkommen konnte. Nein, sterben, das durfte er nicht. Darum schwamm sie zwischen Balken und Planken, die auf der See trieben, zu ihm hin und vergaß ganz, dass die Wrackstücke sie hätten zermalmen können. Sie tauchte tief unter das Wasser und stieg zwischen den Wellen wieder empor und gelangte dann schließlich zu dem jungen Prinzen hin, der in der stürmischen See kaum noch zu schwimmen vermochte. Seine Arme und Beine begannen zu ermatten. Die schönen Augen schlossen sich. Er hätte sterben müssen, wäre die kleine Meerjungfrau nicht hinzugekommen. Sie hielt seinen Kopf über Wasser und ließ sich von den Wellen mit ihm treiben, wohin sie wollten.
So, das ist es dann mal für heute. Und nächste Woche geht es weiter. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Bis dann. Tschüss.